Was bringt die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen? Wer profitiert und was für Auswirkungen hat sie auf Krankenkassenprämien und auf die Kosten des Gesundheitswesens? Pro und Contra zu der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen. Das Abstimmungskonkret zu der EFAS-Vorlage vom 24. November. Bei mir zu Gast sind die Präsidentin vom Ärzteverband FMH, Yvonne Gilli, und die ehemalige Präsidentin der Gewerkschaft VPOD, Katharina Prelitsch-Huber. Mit dem EFAS kommt seit über 10 Jahren die grösste Reform in der Krankenversicherung zur Abstimmung. Allein die Beratungen im Parlament haben über 14 Jahre lang gebraucht. Jetzt sollen also die sich heute aus der unterschiedlichen Finanzierung ergehenden Fehlanreize beseitigen und mit einem einheitlichen Finanzierungsschlüssel aus dem Weg geräumt werden. Die Gewerkschaft VPOD, der Verband vom Personal im öffentlichen Dienst, hat gegen den Beschluss vom Parlament erfolgreiches Referendum ergriffen. Darum entscheidet jetzt die Schweizer Stimmbevölkerung. Aufgrund des technischen Fortschritts können wir heute ganzen Haufen Behandlungen, die wir früher haben müssen, für mehrere Tage ins Spital ambulant machen. Was ein Haufen Leute nicht wissen, Yvonne Gilli, ist, dass quasi die gleichen Leistungen, ob sie ambulant oder mit Übernachtung im Spital gemacht werden, heute nicht gleich gezahlt werden. Im Hintergrund sind nicht die gleichen Player, wenn wir dem so sagen, daran beteiligt. Vielleicht gerade zum Anfangen machen wir mal eine Auslegeordnung. Wie ist das Konstrukt heute finanziert?
Genau, also was uns allen einleuchtet, ist, dass wenn man etwas ambulant behandeln kann, ohne übernachten im Spital, dann ist es in der Regel günstiger und wir haben es auch lieber, als wenn wir ins Spital müssen und im Spital dann auch noch bleiben müssen. Heute ist es aber so, wenn man im Spital stationär hospitalisiert ist, dass mindestens eine Übernachtung dort verbringt, dann wird die Hälfte der Behandlung über die Steuern finanziert und die andere Hälfte über die Krankenkassenprämie. Und wenn man ambulant behandelt wird, dann muss die ganze Behandlung über die Krankenkassenprämie finanziert sein. Damit haben wir natürlich einen groben Fehlanreiz, weil Prämien immer mehr steigen, wenn immer mehr Behandlungen ambulant durchgeführt werden können, obwohl das zugunsten der Qualität der Behandlung ist.
Können wir vielleicht ein konkretes Beispiel machen? Oder können Sie ein konkretes Beispiel machen? Gibt es heute schon Behandlungen, wo Sie sagen, ja, die kann man ambulant machen, aber die findet auch noch stationär statt, vielleicht gerade aus diesen falschen Anreizen heraus?
Ja, also es gibt einfache Operationen zum Beispiel oder auch mittlere Operationen. Ein Leistenbruch ist ein vielgebrachtes Beispiel, wo ambulant oder stationär gemacht werden kann. Wo stationär, sage ich jetzt mal, grösser noch nicht 2'000 Franken teurer ist als ambulant. Aber für die Krankenkassen ist er teurer, weil die Krankenkasse die Ambulantbehandlung zu 100% muss übernehmen muss. Es gibt auch anspruchsvolle medikamentöse Therapien, zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen oder bei Krebstherapien, die zum Teil sogar stationär durchgeführt werden müssen. Heute merkt die Krankenkasse Kosten, die man aber durchaus auch ambulant durchführen
kann. Also Fehlanreize beseitigen, die wir heute haben, die jetzt halt da ist, wo die Krankenkasse gar nicht daran interessiert ist am günstigeren Leistenbruch, weil sie dort halt dann müsste alles zahlen. Trotzdem, sind Sie dagegen, dass man die Fehlanreize beseitigt?
Nein, das ist eben die Schwierigkeit unter anderem an dieser Vorlage, dass es absurd ist von der heutigen Finanzierung, da sind wir uns sehr einig. Und dass es keinen Sinn macht, dass man soll stationär sein, wenn man ambulant behandelt werden könnte. Das ist für die Kosten nicht sinnvoll und das ist vor allem für Patienten und Patientinnen nicht sinnvoll. Die Frage ist, wie und wer finanziert? Und dort kommt unsere massive Kritik. Dass wir eigentlich eine Umlagerung haben von der Finanzierung hin zu der Krankenkasse, statt dass man das als grossen Anteil oder ein gutes Gesundheitswesen soll für alle da sein, finanzierbar und alle sollen Zugang haben. Das ist eigentlich das Ziel und das müssen wir. Wie auch demokratische Mechanismen steuern und nicht über die Krankenkasse. Die Machtverschiebung, die dann eben am Schluss auch zu einer Rationalisierung führen kann, steht sogar schon so in der Weisung, dass es heisst, die Wirtschaftlichkeit müsse dann besser angeschaut werden, sprich, man fängt an Benchmarking machen und so weiter und drückt noch mehr. Also eben, die Frage ist die Finanzierung, nicht die Idee grundsätzlich.
Also, es wird einfach nur günstiger, also die Finanzierung wird einfach verschoben. Aber damit kommt es zu einem Qualitätsabbau, wenn ich Frau Prelitz-Schuber richtig verstehe.
Nein, es gibt eine einheitliche Finanzierung. Die einheitliche Finanzierung heisst, in Zukunft wird ein Teil steuerfinanziert von den stationären Behandlungen und genau gleich bei den ambulanten Behandlungen. Und ein Teil wird über die Krankenkasse finanziert, genau gleich wie bei den stationären Behandlungen. Also jetzt sind sie unterschiedlich finanziert. Nachher werden sie einheitlich finanziert. Wir begrüßen das sehr, weil das auch einen Anreiz gibt, insbesondere für chronisch kranke Menschen, die bei einer guten Lebensqualität, viele Krebserkrankungen sind heute chronische Erkrankungen, bei einer guten Lebensqualität können daheim behandelt werden. Und wenn beide gleich finanziert werden, dann gibt es eben wirklich einen Anreiz, auch für den Krankenversicherer, in Zusammenarbeit im ambulanten Bereich zu investieren. Und das erleben wir heute eigentlich bei den Ärzten nicht, die das bereits versuchen zu praktizieren und die sehr glücklich wären, wenn durch eine einheitliche Finanzierung eben genau diese Investitionen noch gestärkt werden.
Aber die Angst ist ja, wenn der grössere Teil, der dann bei der Krankenkasse liegen würde, dass der dann eben zu einer Rationierung kommt, zu diesen Benchmarks und zu einem Schluss schlechteren Qualität für den Patienten und Patientin.
Ich habe nicht Angst vor dem. Also erstens gibt es noch die behandelnden Ärzte und Ärztinnen und die behandelnden Pflegefachpersonen, die stehen für die Qualität der Behandlung. Das sind Partner in den Verhandlungen mit den Krankenversicherern. Und dann gibt es auch noch Kantone, die haben genau den gleichen Versorgungsauftrag, wie sie auch heute haben. Die haben auch Kontrollfunktionen. Wir werden immer an der Qualität arbeiten müssen. Man darf aber wegen dem auch die Wirtschaftlichkeit nicht vergessen. Sie soll einfach nicht dominieren und sie soll nicht bestimmen, sondern die Qualität der Behandlung soll im Zentrum stehen.
Bei einer einheitlichen Finanzierung, Frau Prelitz, da kann man doch sagen, tragen die Kassen und die Kantone gemeinsam die gleiche Verantwortung für eine ambulante oder eine stationäre Behandlung. Steigt da nicht auch der Druck automatisch für die günstigere Behandlung?
Also wir müssen vielleicht sagen, wenn man ja eine gemeinsame Verantwortung hat und eine gemeinsame Finanzierung, könnte man noch mal darüber diskutieren.
Sie sagen, das haben wir nicht.
Wir haben 27%, die von den Kantonen kommen an Finanzierung und 73%, die via Kasse läuft. Und die Kantone geben eben ihre Verantwortung grossmehrheitlich ab. Es wird nachher so einen Rat geben, wo eine Kantonsvertretung drin ist, Punkt fertig. Also die konkreten politischen Auseinandersetzungen laufen so nicht mehr. Das kennen wir mit ähnlichen Konstrukt, wie wir das heute schon haben. Die Verantwortung geht zurück und dann wissen wir eben, das haben wir schon in der
Sie haben Angst, dass sich quasi Kantone und Gemeinden aus der Verantwortung
Die sind draussen, auch eine Restfinanzierung. Jawohl. Eine Restfinanzierung, die wir heute gerade in der Langzeitpflege noch hatten, ist einfach ersatzlos gestrichen. Und wie gesagt, es ist dann nur noch das Übergeben von den Finanzen, die man macht, und nicht mehr eine direkte Kontrolle. Und wir wissen aus den Kommissionsdiskussionen, dass der Betrag von 27% schon zu tief ist, um das, was wir heute eigentlich an Leistungen brauchen, könnte finanzieren. Und dann ist es eine Milchbüchlein-Rechnung. Oder man hätte einen höheren Antrag gehabt, hat keine Mehrheit gegeben, obwohl man sogar gewusst hätte, dass der höhere Kantonsanteil immer noch nicht reichen würde. Sprich, es ist einfach, es gibt den Druck, wo entweder sagt man, es gibt weniger Leistungen oder höhere Prämien.
Gut. Ja, also wir könnten jetzt über das streiten, weil das ist etwas sehr Abstraktes.
Aber kann man nicht auch sagen, Frau
Gilles? Es gibt eine Stärkung der Mitverantwortung der Kantone im ambulanten Bereich, weil jetzt kann der Kanton gar nicht reinreden in den ambulanten Bereich. In Zukunft ist der Kanton vertreten
eben,
mit in der Organisation der ambulanten Tarif. und hat dort wirklich eine wichtige Stimme. Weil im stationären Bereich hat der Kanton jetzt auch eine wichtige Stimme. Er wird das auch im ambulanten Bereich haben. Das ist eine Frage der Kultur, aber ich würde nie den Kantonsvertreter oder Kantonsvertreterinnen unterstellen, dass sie ein Interesse haben, dass ihre Leute hier im Kanton auch gut versorgt sind. Also sind ja schließlich auch politische Träger von Verantwortung, die Spitäler führen, die Kontrollfunktionen ausüben. Und ich glaube, wir haben das wirklich ein gemeinsames Interesse.
Aber eine Moment mal schnell. Aber Frau Gilli, aber trotz allem, also ein stark wachsender ambulanter Bereich in den Spitälern, immer mehr mögliche Behandlungsmethoden und eine immer älter werdende Bevölkerung. Also niemand kann im Ernst davon ausgehen, dass das Gesundheitswesen EFAS hin oder her in Zukunft günstiger wird?
Genau, also Gesundheitsversorgungskosten im Gesamten, die steigen in allen Ländern, die steigen auch in der Schweiz. Und es ist wichtig, dass man da eine Kostenkontrolle hat in diesem Anstieg. Aber wir können neue Behandlungen und mehr Möglichkeiten, die können wir nicht gratis haben. Aber die Ambulantisierung nennt sich das, oder? Dass wir Behandlungen auch ambulant, auch im höheren Alter, notabene, oder, durchgeführt werden, die finden so oder so statt. Und die belastet heute den Prämienzahler, weil sie zu 100% auf Prämie geschoben wird. Und in Zukunft wird sie teilt auch über die Steuern.
Also das heisst, der Prämienanstieg wird da sein, aber nicht mehr ganz so extrem, wie
der Prämienanstieg wird dämpft durch das, dass der Fehlanreiz beseitigt wird. Aber das ist nicht der einzig Grund oder für einen Prämienanstieg.
Also
oder
weniger höheren Prämienanstieg, Frau Prelitschuber.
Also gut, in den Unterlagen, die wir bekommen haben, hat vom Bund hat es geheissen, ohne EFAS 41% Erhöhung, mit EFAS 41%, ohne 45%. Also es ist eine massive Prämienerhöhung in Sicht. Darum müssen wir nochmal. Oder gegen eine einheitliche Finanzierung, da ist niemand dagegen. Die Frage ist, wer die Hauptmacht hat, um zu entscheiden, welche Leistungen das gezahlt werden. Und das Verhältnis 27 zu 73 ist relativ einfach, wo der Hauptteil ist.
Und aber
das
die
Fehlanreize
hätten wir ja.
Die könnten wir ja auch machen, wenn die Kantone in der höheren Verantwortung sind. Das ist ja eine politische Entscheidung, unabhängig, wo das Geld liegt. Also die politische Entscheidung ist eine richtige Entscheidung, eine einheitliche Finanzierung.
Die nimmt Fehlanreize weg, sagen Sie. Es stört Sie einfach, dass die Kantone zu wenig gross beteiligt sind daran.
Und dass sie zu wenig mit in der Entscheidung sind. Und nochmal, das hätten wir so können regeln. Und das ist dann bewusst so nicht entschieden worden. Und dort ist der Hauptteil, wir können einfacher Anpassungen machen.
Gut. Also die Kantone sind einverstanden mit dieser
mit
Vorlage.
Mit der tiefen Finanzierung.
Die Kantone sind einverstanden, und zwar weil sie eben genau Entscheidungsverantwortung bekommen haben. Und sie haben das auch gefordert und sie haben das bekommen. Sie sind einverstanden. Und die Kantone dürfen sich auch stärker beteiligen. Es ist die minimale Beteiligung vorgeschrieben. Und da sind wir als Stimmbürger und Stimmbürgerinnen in unseren Kantonen ja näher bei den kantonalen Regierungen, um hier auch ein Wort mitzureden, wie viel soll denn der Kanton mitfinanzieren?
Also wir haben die Konstruktion schon, wenn man einen Rat kreiert, wie das die Idee ist. Dann wird die Verantwortung zu einem grossen Teil abgegeben. Man kann dann Wünsche äußern an das Gremium, wo die Entscheidung fällt. Wir wissen es aus allen anderen Konstrukten. Man kann es in der Bildung und
Sie
so weiter
schauen. Sie haben eine grosse Chance, dass das geändert wird, oder? Dass der Kanton mehr Verantwortung
übernimmt? Nein, weil sie haben das bewusst auch gesagt. Sie wollen eben auch in der Finanzierung. Und wir haben, das ist noch ein wichtiger Teil, oder? Wir haben in dieser ganzen Aufteilung jetzt das, was in der Pflegeinitiative sollte stehen, nämlich bessere Arbeitsbedingungen, gar noch nicht drin. Und der Langzeitpflege auch noch nicht drin.
Auf die beiden Punkte komme ich noch. Ich will noch schnell vielleicht wieder für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie ist es denn eigentlich heute oder wie wird es dann auch in Zukunft? Wer entscheidet denn eigentlich heute, wenn wir bei diesen Fehlanreizen noch mal bleiben, welche Behandlung dass wir machen? Ob wir eine ambulante machen oder eine stationäre machen? Die Fehlanreize deuten immer so ein bisschen darauf hin, dass der finanzielle Aspekt den Ausschlag gibt und eigentlich nicht das Wohl des Patienten.
Also der Fehlanreiz, gibt es so einen Fehlanreiz tatsächlich? Also Ärzte und Ärztinnen, aber auch Spitex und auch Altersinstitutionen, da kommen wir ja dann später noch dazu, die unterstützen genau wegen dem die einheitliche Finanzierung, weil es uns mehr Freiheit gibt, wirklich aus einer medizinischen Situation und aus dem Bedarf, aus der Sicht der Patienten und Patientinnen, wirklich zu sagen, das kann man ambulant behandeln und das tun wir auch ambulant behandeln. Und jetzt sind wir immer wieder unter Druck, eben stationäre Behandlungen müssen zu machen, wegen dem Fehlanreiz. Und da sind wir uns ja einig. Der Fehlanreiz von der nicht einheitlichen Finanzierung, den wollen wir beide behoben haben. Und diese Vorlage macht nichts anderes als das. Oder? Es ist nicht eine eierlegende Wollmilchsau, die alle anderen Probleme auch noch löst. Aber das löst
sie. Ja, und sie schiebt Macht an einen anderen Teil und das ist der Hauptteil.
Ja, den haben Sie jetzt schon zwei, drei Mal gesagt,
Frau Bellitsch. Genau.
Aber Frau Gilli, noch schnell wegen diesen Fehlanreizen. Was ist dran am Vorwurf, den man in diesem Zusammenhang auch immer wieder hört, dass die Ärzte und Krankenkassen jetzt bei dieser EFAS nur mitmachen, weil die Reform die Ausgabenseite einmal noch nicht tangiert?
Mit der Ausgabenseite hat sie in der Tat nichts zu tun, sondern sie tut den Finanzierungsmechanismus verändern. Aber dann wären wir ja vielleicht allein, wenn wir uns jetzt einfach als die anschauen, die sich bedienen bei den Gesundheitsdienstleistungen. Ich weiss nicht. Hausärzte und Hausärztinnen werden ja am meisten gestärkt durch die einheitliche Finanzierung, weil sie mehr Geld für die koordinierte Versorgung zu tun haben, auch mit der Spitex und mit anderen Berufen zusammen. Und ich glaube, sie haben kein Interesse daran, Leute kränker zu machen, als sie sind. Sie haben das Interesse daran, entlastet zu werden. Wir sind auch nicht allein in dieser Allianz, oder? Es hat auch Pflegeberufe, die in dieser Allianz sind und EFAS unterstützt eben zum Beispiel die Spitex, alle Altersorganisationen, die ein grosses Interesse haben, hochbetagte Menschen, die Pflege und ärztliche Betreuung brauchen, gut zu behandeln, unterstützen die einheitliche Finanzierung.
Also man muss einfach sagen, das sind vor allem die privaten Institutionen, weil die öffentlichen werden darauf zahlen am Schluss.
Gut, also wir kommen zu der Pflegegeschichte. Kommen wir noch. Ich möchte noch schnell den Aspekt der Spitäler anschauen, Frau Prelitschuber. Es ist bekannt, dass die Spitäler heute im ambulanten Bereich defizitär arbeiten. Sie haben also eigentlich im aktuellen Umfeld nicht gross Interesse daran, dass sich da etwas verändert. Und die Kantone eigentlich auch nicht, weil die sind häufig ja auch noch Eigner von diesen Spitälern.
Das ist tatsächlich, oder? Das ist auch ein weiterer Teil, wo wir uns sehr einig sind. Das ist wirklich unendlich unschön. Es gibt Spitäler, die machen einen super ambulanten Bereich und zahlen aber eigentlich drauf. Das darf nicht sein. Da sind wir uns wirklich völlig einig.
Aber an dem ändern wir jetzt, einfach nur zum Erklären, an dem ändern wir jetzt mit dieser Vorlage nichts, weil da wären wir nämlich auf der Aufgabenseite.
Oder es könnte, das ist ja das, was gesagt wird, oder wenn man einen wirtschaftlichen Druck ausübt und man jetzt eine einheitliche Finanzierung hat, dann gibt es den Anreiz, dass ich besser eine Operation stationär mache, weil dann habe ich kein Defizit, als wenn ich es ambulant machen würde, den hat man so a priori nicht. Und das ist ein guter Teil. Die Frage, wo nachher mehr noch Druck kommt und wie viel darf es dann grundsätzlich kosten. Und dort ist auch eine Vorgabe in dem Sinn. Oder wird das in den Materialien ausgeführt, was heisst, heute haben wir sogenannte verschiedenste zu teure Bereiche. Und dort sind es dann ja die Krankenkassen, nachher die schauen können, was dann sogenannte Benchmarking zu zahlen ist und was nicht. Das ist klar ausgewiesen in den Materialien.
Also Frau Prelitsch hat etwas Wichtiges gesagt. Es gibt eben zwei verschiedene Mechanismen, wenn es ums Geld geht. Das eine ist wirklich die einheitliche Finanzierung, die man beide möchte. Man kann sich dann über den Anteil streiten, aber es ist einmal gut, dass die ambulanten Behandlungen nicht mehr müssen, nur über Prämien
weil
finanziert werden.
Falsche Anreize wegfallen.
Und nachher, wenn es darum geht, ob eine Behandlung zu teuer oder zu günstig ist oder ob ein grosser Kostendruck da ist, dann geht es um Tarif. Das ist jetzt eine Finanzierungsreform und nicht eine Tarifreform. Wir brauchen beides, oder? Wir brauchen korrekte Tarif
also,
und eine gute
Finanzierung. Also, dass es sich auch lohnt, wenn man ambulant vor stationär macht?
Also, Lohnen finde ich ist immer ein bisschen gefährlich.
Aber dass man kein Defizit macht, wenn man das eine Behandlung ambulant statt stationär
macht. Genau, also sie müssen sicher kostendeckend sein und die Gesundheitsfachpersonen müssen gute Arbeitsbedingungen haben, damit sie auch im Beruf bleiben und ihren Beruf auch wirklich im Sinne der Patientinnen und Patienten ausüben. Und an diesen beiden Finanzierungssystem und Tarifsystem müssen wir kontinuierlich arbeiten, oder?
Weil also am einen Seite ist die Kosten und am anderen Seite ist die Finanzierung. Also die Finanzierung, über die würden wir jetzt abstimmen. Bei den Kosten sind wir noch nicht so weit.
Also Kosten setzen sich ja ganz kompliziert zusammen. Bei den Tarifen sind wir so, dass im stationären Bereich gibt es den sogenannten Swiss DRG. Das ist ein Tarifmechanismus. Und jetzt gibt es auch gerade eine ambulante Tarifreform neu. Die geht eigentlich schön zusammen mit der einheitlichen Finanzierung und sollte dort mehr Gerechtigkeit bringen. Sollte auch die Hausärzte und Hausärztinnen stärken. Und sollte Fehltarifierungen verhindern. Also Fehltarifierungen.
Da ist jetzt aber erst ein erster Schritt, oder? Der ist noch nicht im Trocknen.
Der ist noch nicht ganz im Trocknen, der ist in der Zielgerade.
Gut. Ja. Hey, also, würde ich aber nicht von EFAS abhängen, könnte man unabhängig von EFAS einführen.
Wir brauchen beides.
Ja, eben nochmal eine einheitliche Finanzierung, aber nicht so wie eine Krankenkasse.
Gut.
Also, Steuern, das möchte ich eben noch erwähnen, wieso das so wichtig ist. Oder wir haben immer noch die das ist ein weiterer Baustein. Eine unsoziale Finanzierung von der Krankenkasse. Wer wenig verdient, zahlt gleich viel, wie wer viel verdient. Wenn wir einen höheren Anteil über Steuern hätten, wäre das viel fairer verteilt aufgrund von der eben einkommensabhängigen Steuern. Mhm. Sprich, die Mittelschicht ist wesentlich weniger belastet, wenn der Kanton einen höheren Anteil übernimmt, als wenn es via Krankenkasse läuft.
Also gut, wenn wir jetzt diesen Punkt mal schnell einen Moment stehen lassen, ihr seid euch einig bei der einheitlichen Finanzierung. Sie stören sich am tiefen Kantonsanteil. Aber grundsätzlich die Idee von einer einheitlichen Finanzierung, die würden Sie unterstützen.
Und wer Entscheidungsmacht hauptsächlich hat.
Gut, ich wollte noch kommen, Frau Gilli hat das schon angesprochen, den Fachkräftemangel. Jetzt könnte man aber auch sagen, die Ambulantisierung würde dem ja ein bisschen entgegenkommen. Weil wenn man alles stationär behalten, das sagen alle Spitäler, dann haben wir einfach sowieso keine Chance, dass wir genug Personal haben, das dann all die stationären Operationen oder Patientinnen und Patienten würden betreuen. Also das kommt eigentlich dem Fachkräftemangel entgegen?
Nein, oder da vergisst man, dass wir eine Gesellschaft sind, die älter wird und wir hätten, oder wenn wir ambulant betreuen, kann man nicht einfach sagen, ich gehe schnell zum Arzt oder der Ärztin, komme wieder raus und nachher bin ich fit. Vielleicht brauche ich dann Nachpflege und so weiter. Also der ambulante Teil baut auf einer anderen Ebene den Pflegeanteil massiv aus, was gut ist. Je länger wenn wir zu Hause leben, können vielleicht einen Teil Spitex nehmen. Also da gibt es einen grossen Bereich, der dazukommt. Es gibt eine gewisse Umverlagerung und die macht sehr Sinn, ist aber noch nicht einfach eine Antwort auf den Fachkräftemangel, weil das so viel fehlt.
Oder? Aber Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, die unterstützen ja EFAS.
Nein, oder VPAD, das vergisst man immer. Wir haben das Pflegefachpersonal ebenfalls organisiert. Wir haben sehr einen grossen Anteil, nicht nur Pflegefachfrauen, sondern vom gesamten Gesundheitsbereich. Und wir haben das Referendum ergriffen. Also unsere Leute haben uns gepusht, das Referendum zu ergreifen. Und der Schweizerische Pflegefachverband hat nur eine Stimmfreigabe, nicht ein Ja rausgegeben. Das möchte ich dann noch betonen.
Ja, aber immerhin.
Ja, ja. Also, aber eben, ich will nur sagen, unsere Leute haben uns gesagt, ihr müsst. Von dort her, man kann nicht sagen, die einen sind Fachleute und diese sind keine.
Wir haben
die ganze Bandbreite durch, inklusive Ärzte und Ärztinnen, die gesagt haben, macht das Referendum.
Also man muss schon ein bisschen Verhältnismäßigkeit sehen. Der Spitex-Verband Schweiz, der betrifft sie sehr stark. Oder?
Wenn, ist aber der Arbeitgeberverband.
Ambulant durchgeführt wird in Zukunft. Es ist ganz verschieden organisiert. Spitex Schweiz ist ja kommunal organisiert, immer noch. Ist ganz verschieden organisiert. Und ich rede von der öffentlichen Spitex, ich rede jetzt nicht von der privaten Spitex, aber es sind beide. Spitex Schweiz tut dezidiert unterstützen.
Alle der Arbeitgeberverband, nochmal, wo das auch ist zusammengesetzt
gemein,
ist in seinen Organisationen.
Arbeitgeberverband. Der SPK, das ist der grösste Pflegeverband, tut hat Stimmfreigabe gegeben, aus einem ganz bestimmten Grund. Weil es auch von ihnen Pflegende gibt, die beim VPOD für sich organisiert sind. Und sie haben explizit gesagt, wir unterstützen das Referendum nicht. Und was sie verlangt haben, ist eine bessere Tarifierung für die Pflege, also ein neues Finanzierungssystem. Und das haben sie erreicht in dieser Vorlage. Und das ist ganz ein wichtiger Teil, warum die Spitex, und ist ganz ein wichtiger Teil, warum der SBK das Referendum nicht unterstützt.
Das aber ist der Trugschluss, weil die Tarifierung haben wir ja noch gar nicht. Oder man hat jetzt
ja,
einfach
haben
mal 7 Jahre
Zeit, um die
Entwicklung. Und man hat eine Finanzierung so gewährleistet, die die heutigen
Kosten
nicht haben.
Also wir kommen jetzt also in dem Fall, ich nehme das vorweg zu dem Knackpunkt von dieser Alterspflege, Frau Gili. Kantone haben erfolgreich dafür lobbyiert, dass sie zu einem Teil von EFAS wird. Sie hätten sonst nämlich Nein gesagt, weil heute ein grosser Teil von dieser Kostensteigerung in den Pflegeheimen, vor allem bei den Kantonen und bei den Gemeinden, liegt. Und darum soll er jetzt, wenn er ein Teil von EFAS wird, wieder ein grösserer Teil über Grundversicherung können finanziert werden. Ihr habt, wie soll man sagen, die Krotte müssen schlucken, weil am Anfang war man ja auch nicht so begeistert davon.
Genau, wir haben Krotte müssen schlucken, aber nicht, weil man nicht grundsätzlich findet, man soll die Pflege neu organisieren, auch in der Finanzierung, sondern weil wir gesagt haben, das wird zu kompliziert. Jetzt haben wir die Krotte. Ich bin froh, dass die Pflege sich jetzt auch engagiert, dass die Pflege auch froh ist darüber. Wir sind auch froh, dass es zu einer gewissen Harmonisierung kommt, schweizweit. Wir wissen aber, das ist ein anspruchsvolles Projekt. Aber man darf nicht vergessen, heute auch die Ambulantisierung, also mehr ambulante Betreuung daheim und länger daheim, das wird in der Zukunft auch bei den älteren Menschen noch viel, viel ausgeprägter sein. Und unter dem Aspekt sind wir sehr froh, dass man das jetzt in diese Richtung auch anpackt. Weil jetzt ist es so, dass wir hier und da Menschen, hochbetagte Menschen, die pflegebedürftig sind und noch daheim bei der Spitex betreut werden könnten, müssen wir verlegen in eine Institution, in ein Pflegeheim, weil die Finanzierung nicht mehr wirklich kostendeckend ist. Und das wird sich verändern mit dieser neuen Pflegefinanzierung.
Die Angst vor der ungebremste Steigung der Krankenkassenprämie. Wenn wir jetzt wieder daran denken, wir werden alle älter und man sagt immer, die letzten 2-3 Jahre sind dann auch meistens sehr kostenintensiv und dann geht das jetzt alles quasi in die Krankenkassen rein. Ist das allein schon ein Fakt, der dazu beiträgt, dass von dem warnen ihr ja auch, dass die Krankenkassenprämien werden steigen?
Das ist logisch. Oder ich habe das vorher versucht zu erklären. Wir haben wissentlich heute eine Aufteilung, die nicht die jetzigen Kosten deckt. Sprich, man kann hoffen, dass es mehr ambulant gibt, dass es wieder aufgeht oder dass es nur schon unmittelbar mit der Neufinanzierung eine Krankenkassensteigerung gibt. Das haben 17 Kantone übrigens so gesagt. Bei Ihnen sagt das so. Es gäbe insgesamt 310 Millionen mehr Krankenkassenprämie. Und dann, oder wir haben, weil man sich politisch nicht einigen konnte, zwar theoretisch den Begriff der Langzeitpflege reingenommen, aber gesagt, Finanzierung reden wir nicht. Und da wieder eine Erhöhung anbringen, braucht Jahre. Sprich, in der ganzen Zeit ist man seitens Personal massiv unter Druck oder man muss das auf Patienten und Patientinnen
abwenden. Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass Krankenkassen genau in Kantonen jetzt ja auch genau schauen, wie das Geld eingesetzt wird und das nicht mit den Gießkannen einfach zum Fenster ausrühren?
Ja, nein, aber wir haben ja das Problem, dass wir heute schon in der Langzeitpflege meistens eine Unterfinanzierung haben und nicht eine gute Finanzierung. Wir haben Löhne, die ganz viele Menschen nicht arbeiten würden, an vielen Orten immer noch keine 4'000 Franken. Und eben, jetzt gehen wir in einer Finanzierung. Vorher hat der Kanton wenigstens noch die Restkosten zahlen, wenn zum Beispiel ein Pflegeheim nicht kostendeckend hat arbeiten konnte. Sie mussten sehr genau ausweisen. All das fällt weg. Der Druck geht nehmen wir hin. Nochmal, es ist eine ziemlich einfache Milchbüchli-Rechnung. Entweder höhere Prämien oder noch mehr Druck.
Also führen die Pflegeleistungen, auch wenn wir sie, so wie Sie geschildert haben vorher, eine stärkere Ambulantisierung haben, länger daheim bleiben können, führen die am Schluss unter dem Strich gleich sehr wahrscheinlich zu höheren Prämien?
Nein. Also die tragen dazu bei, dass eben Prämien entlastet werden im ambulanten Bereich, weil dort werden sie entlastet unabhängig vom Alter. Weil dort geht es wirklich um stationär und ambulant. Das ist der Teil, wo wir uns einig sind. Die Pflege wird neu Tarifpartner. Und das haben sie wollen. Und das stärkt sie auch gegenüber den Krankenversicherern. Und im Gesetz hat man auch flankiert, dass wegen dem nicht plötzlich gespart werden darf, wegen dem Übergang. Und Alters- und Pflegeinstitutionen sowie Spitex, die würden wirklich bei Gott die Vorlage nicht unterstützen, wenn ihre Klienten und Klientinnen nachher schlechter betreut werden.
Also Entschuldigung, off the record weiss ich, wenn man Sorgen hat. Man hat sich dazu hergegeben, in der Hoffnung, es käme besser und in der Hoffnung, man könne diesen Tarif anpassen. Es sind ganz viele Hoffnungsfaktoren drin und man gibt sich jetzt her, statt dass man dafür gekämpft hat, dass man nicht so eine massive Übermacht, nur dabei sein, aber mit einer Übermacht von der Krankenkasse ist nicht eine gute Basis, um schnell bessere Leistungen anzubringen von den Tarifen her.
Weder Hausärzte noch Hausärztinnen, noch die Altersinstitutionen, noch die Kantone wären einverstanden gewesen mit einer Vorlage, die einfach eine Machtverlagerung zum Versichern.
Erklären Sie uns, es gibt gewisse Interessen, dass man sich zurücklehnen kann.
Faktisch, wir haben sie momentan nicht. Erklären Sie uns noch kurz.
Was haben wir nicht?
Wir haben nicht, dass wir die Pflegeleistungen nicht dabei haben. Das war die Part, wo die Kantone gesagt haben, das wollen wir, sonst machen wir nicht mit. Und sonst hätten wir keine EFAS. Bis jetzt, so wie sie jetzt aufgelegt ist. Ich möchte noch schnell eine Erklärung, warum die verzögerte Einführung von dieser Pflegeleistung. Es kommt ja nicht, also wenn es würde kommen, würde es ja nicht miteinander kommen. Also warum braucht es so viel länger, um die Pflegeleistungen zu integrieren?
Ja, weil man bis jetzt überhaupt nicht daran angegangen ist, über die Tarife zu reden und man damit rechnet, dass es ein paar Jahre
braucht. Gut, dann könnte man noch ein bisschen verhandeln.
Das ist die Hoffnung, dass man dann zu irgendeiner Meinung kommt, die verhebt. Aber eben, wir haben nicht nur den Tarif schon von dem, was wir heute haben, zu verbessern. Wir haben dann auch noch die Pflegeinitiative zu integrieren und die Zunahme von eben ambulanten Langzeitleistungen.
Also wir haben heute eben ein Chaos in der Finanzierung, oder?
Wo aber es tönt jetzt so, als würde die Pflege
nachher irgendwie eine Harmonisierung und das ist gut. Weil jetzt nochmal, ist es auch
warum
ganz
bei der Krankenkasse? Warum habt ihr euch nicht gewehrt, dass der Teil klarer Service public wird? Zahlt auch mehr via Steuern, was wesentlich fairer wäre. Warum haben wir die Einigkeit nicht angekriegt? Dann hätten wir jetzt nicht das Referendum.
Ich bin nicht im Parlament. Ich habe nicht die Vorlage ausgeschafft. Aber ich finde, sie ist nicht so schlecht rausgekommen, weil sie gibt eine klare Verbesserung zu dem, was wir jetzt haben. Aber sie löst nicht alle Probleme. Aber
sie fragile, macht einen massiven Druck.
Aber fragile, tun wir jetzt der Pflege oder allen in der Pflege Organisationen mit dieser verzögerten Aufnahme oder Einführung nicht auch Unrecht. Das tönt ja jetzt so, als hätten die eins durcheinander und jeder würde irgendwie so ein bisschen Handgelenk mal Pi abrechnen. Das stimmt doch nicht.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Es ist einfach sehr eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn man ein System, das jetzt in jedem Kanton ein bisschen anders gehandhabt wird, muss harmonisieren über die ganze Schweiz. Und wenn man wirklich einen Systemwechsel hat, also wo eben die Pflege gestärkt wird in ihrer Rolle und Tarifpartner wird, das muss man zuerst einmal aufbauen. Aber die Pflege hat das explizit wollen. Und das erlaubt die Pflege auch koordinierter in der Region mit anderen Berufen zusammen ihre Patienten und
Patientinnen. Also gut, und da könnten wir eben noch Tarife auch aushandeln. Sie sind zwar noch, Sie glauben noch nicht daran, aber die Möglichkeit besteht.
Ja, eben nochmal, wieso machen wir überhaupt so ein komisches Konstrukt? Es ist wie ein Grund, man muss ja nicht einfach etwas schlucken, nur weil es jetzt 10 Jahre daran gekämpft worden ist und man weiss eigentlich jetzt schon, dass man den falschen Ansatz nimmt. Weil Sie haben, es ist vorher mal erwähnt worden, DRG, da wissen wir, wie viele Mängel das wir haben. Jetzt tun wir es noch pervertieren, eigentlich, das System. Statt dass wir es zurückholen, simpel und einfach organisiert, via Service Public. Das könnten wir auch, wenn wir das wollen. Aber eben, es gibt ein paar, die verdienen, oder im Gesundheitswesen können gewisse auch sehr massiv verdienen. Die werden damit auch gestärkt. Andere, vor allem dann auch öffentliche Institutionen, werden es wesentlich schwieriger haben.
Also das sagt einfach niemand, das sagt auch keine öffentliche Institution, weil beispielsweise die Spitäler begrüßen die Vorlagen
auch. Also Entschuldigung, ja. Die eine Krankenkasse, interessanterweise der eine Verband lehnt ab, der andere hat klar Nein durchgegeben, jetzt ist er ein bisschen schweigsam, weil sie sich vereinen wollen. Also da haben viele Kompromisse leider aus unserer Sicht auf die falsche Seite gemacht.
Also in dem Fall doch zu wenig gemacht an der Krankenkasse, also, wenn der eine für sich...
Nein, der sagt einfach sehr ehrlich, dass Prämien steigen werden.
Frau Billi, aber nicht mega nicht.
Ich will noch schnell nochmal schnell zurückkommen zu den Spitälern. Jetzt, Sie haben das vorher angesprochen mit den Fallpauschalen. Jetzt könnte man ja jetzt einfach sagen, ja, also mit der Ambulantisierung könnte ja jetzt einfach der Bund, die Kantone, einfach die Liste von diesen Operationen, die man muss ambulant durchführen muss, einfach ergänzen und dann hat man, also erweitern und dann hat man das Problem ja auch gelöst.
Das wäre gar keine gute Idee, weil dann der Patient nicht mehr würde im Zentrum stellen. Ich habe ja vorher das Beispiel vom Leistenbruch gebracht. Ein Leistenbruch bei einem jungen, gesunden Mann ist es meistens, darum nehme ich jetzt gerade das Beispiel, oder? Ist ganz einfach zum ambulant operieren. Ein grosser Leistenbruch bei einem pflegebedürftigen älteren Patienten braucht vielleicht einen kurzen stationären Aufenthalt. Und wir möchten wirklich gerne die Entscheidungsfreiheit haben, zusammen mit dem Patienten und der Patientin zu entscheiden, was ist die beste Behandlung.
Aber das haben Sie ja heute auch schon, oder?
Jetzt haben wir eben den Fehlanreiz, dass es dann nicht einheitlich finanziert ist. Wenn man im Spital tut, dann wäre das jetzt in diesem Beispiel ein Vorteil. Aber für den, der ambulant behandelt werden kann, ist es ein Nachteil. Und durch das, dass es wirklich, es wird ohnehin eine grosse Verschiebung Richtung ambulante Behandlungen geben.
Also Sie meinen, die Liste wird sowieso ergänzt werden?
Ja, das läuft. Das kann man wirklich sehen, wie das zunimmt. Auch komplexe medikamentöse Behandlungen werden mehr ambulant erbracht. Und dass auch ältere Menschen können länger ambulant daheim betreut werden, das ist gewünscht. In der Regel ist das auch verbunden mit mehr Lebensqualität. Und darum brauchen wir die einheitliche Finanzierung.
Also es läuft sowieso automatisch in die Richtung, Frau Prelic. Und jetzt, wenn ich Sie zusammenfassend noch mal abschliessend fragen kann. Also Sie sagen, alles was Frau Gilli sagt, das stört mich eigentlich nicht. Mich stört nur, dass der Kanton der Beitrag zu wenig hoch ist im Vergleich zu der Krankenkasse. Ist das richtig? Das
dass ist der Kanton die Verantwortung abgibt. Und der Kanton heisst ja auch wir als Bevölkerung an der Urne. Und dass ganz grosse Macht an die Kasse geht, mit schon einem zu tiefen Beitrag, wo man schon in der Vorlage gesagt hat, man muss ja können sparen mit dem EFAS.
Gut, also wir sind am Schluss von unserer Sendung. Da kehren wir es immer noch mal um. Wenn Sie jetzt bei einem Punkt von der Befürworterinnen und Befürworter müssen sagen, mal mit dem könnte ich leben, mit welchem könnten Sie leben?
Mit der einheitlichen Finanzierung.
Und mit welchem könnten Sie leben, wo die Gegnerinnen und Gegner sagen, nein, so nicht?
Ich hätte damit leben können, wenn man die Langzeitfinanzierung jetzt nicht integriert hätte in die Vorlage.
Pflege. Also von der Pflege, meinen Sie?
Genau.
Ja, gut. Also, wir sehen am 24. November, was die Schweizer Stimmbevölkerung dazu sagt. Yvonne Gilli, Katharina Prelitschuber, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Kostendämpfung oder Prämienschub, Pro- und Kontra-Argument zu der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen, der sogenannten EFAS-Abstimmung vom 24. November, diskutiert haben Yvonne Gilli, Präsidentin vom Ärzteverband FMH und die ehemalige Präsidentin von der Gewerkschaft VPOD, Katharina Prelitschuber. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.